Hallo, hier sind Erika und Martin. Wir sind hier beim nerdigen Trash Talk und heute geht es um die Themen Rätsel und Escape Rooms. Wenn ihr ein bisschen vorspulen möchtet oder hin und her switchen möchtet, benutzt doch gerne die Kapitelmarken.
Action über Action, fast ohne Ruhepausen, fast ohne Blut.
Wenn das jetzt nach schwerem Stoff klingt, dann ist das so weit wie nur irgend möglich von der Realität entfernt.
Wie immer, wenn ihr hier im Trash Talk seid, ihr lernt Dinge fürs Leben,
die vermutlich niemanden interessieren.
Mittlerweile nervt mich diese Vermarktungsoptimierung und dieses ganze Merchandise irgendwie nur noch. Ändert sich vielleicht euer Verhältnis auch zu diesem Thema Fanprodukte, Merchandising, wenn man selber so eine Art Merchandising-Fanprodukt ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Ralf und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal das Methusalem des deutschen Rollenspiels, nämlich den Ralf Sandfuchs. Hallo.
Hallo. Und immer noch am Leben, das wundert die meisten wirklich.
Aber es freut uns so sehr, weil wir wollen nicht schon wieder eine neue Staffel starten, weil uns irgendein Host irgendwie abhanden kommt. Also bitte bleib noch ein bisschen am Leben.
Ja, okay, ich versuch's.
Ralf, wir hatten das Thema ja in unserer letzten gemeinsamen Folge, als wir über unsere persönlichen größten InfluencerInnen sprachen. Und diesmal bist tatsächlich du mein ganz persönlicher Influencer, denn wir machen mal wieder einen Getränketest. Und ohne dich hätte ich gar nicht mitbekommen, dass es dieses Getränk überhaupt gibt, welches wir heute testen.
Mhm.
Heutzutage wird nämlich jede Lizenz zu Geld gemacht und ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr, selbst so etwas total Simples wie Tee. Und deswegen haben wir heute den offiziellen Bridgerton-Tee von Messmer mitgebracht. Und da frage ich dich doch mal, während mein Tee hier noch ein bisschen zieht, wie stehst du denn zur Bridgerton-Serie?
Ich stehe da ehrlich gesagt gar nicht zu, weil die wird bei uns im Haushalt geguckt, natürlich von meiner Frau. Aber bis auf, dass ich mal reingekommen bin, während sie das geguckt hat und dann eben gesehen habe, okay, da laufen irgendwelche Leute in altertümlichen Klamotten rum und da sind auch Schwarze dabei und da sind auch mal Dickere dabei und sehr viel mehr habe ich davon gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin.
Meine Meinung dazu könnt ihr ja hier im Podcast hören. Immerhin haben wir zu wirklich jeder einzelnen Staffel und sogar zu dem Spin-off jeweils eine wirklich ausführliche Medienschau gemacht. Aber um es kurz zu machen, ich hab's ja damals mit Elea begonnen, so um mich schläfertsmäßig drüber lustig zu machen und ich bin geblieben, weil es einfach tatsächlich genau der ultra leichtgewichtige Eskapismus ist, den man einfach manchmal braucht. Und außerdem kann man sich da immer noch so richtig schön drüber aufregen, dass es da endlich mal so eine französische Revolution inklusive Guillotine bräuchte, denn die Familie Bridgerton ist definitiv bei Eat the Witch mitgemeint. Passt ja auch irgendwie jetzt zu dem ganzen Merchandising-Kram. Aber okay, mein Tee ist durchgezogen.
Ich glaube, meiner auch.
Und zwar habe ich die Sorte Earl of Blue mitgebracht. Das ist Schwarztee mit Bergamotte-Blaubeeraroma.
Mhm.
Das war auch tatsächlich die einzige neue Sorte, die in irgendeinem Supermarkt hier in der Umgebung noch erhältlich war. Denn die anderen beiden Sondereditionen Mint Karamell und Pink Grapefruit waren komplett überall ausverkauft. Was es dagegen aber noch massenhaft gab, war der ganz normale Messmer-Tee, also weiß ich nicht, Kamillentee beispielsweise, der nun aber dieses Bridgerton-Branding bekommen hat, obwohl er halt einfach ganz genau der gleiche Tee ist, den es schon seit gut 130 Jahren gibt. Oder keine Ahnung, wie lange es schon Kamillentee gibt, aber Messmer gibt es jedenfalls schon 130 Jahre. Also schauen wir doch einfach mal, wie das schmeckt, aber fangen wir vielleicht damit an. Ich weiß nämlich, du hattest das Glück und hast einen von den Teesorten bekommen, die ich eigentlich haben wollte. Was hast du denn?
Ich habe Mint-Karamell. Ich hätte sogar auch noch Grapefruit kriegen können, da ich aber nicht unbedingt so ein Freund dieser sauren Aromen bin, habe ich den stehen lassen. Aber mit Karamell klingt genauso pervers, wie ich das gerne mag. Ja, und in diesem Sinne, lass uns einfach mal ein Schlückchen nehmen. Prost! Ah, ist ja heiß. Oh. Ich glaube, ich trinke dir lieber nachher.
Okay, dann so lange erzähle ich schon mal. Wie gesagt, ich habe ja Earl of Blue, soll aromatisch fruchtig sein, ist eigentlich aber einfach nur Schwarztee mit Bergamotte-Blaubeeraroma. Ich gebe zu, ich weiß überhaupt nicht, was Bergamotte eigentlich ist. Und das als Dorfkind, keine Ahnung. Und Blaubeeren mag ich eigentlich nicht.
Bist du kein Trekkie?
Nicht so sehr, dass ich die Teesorten weiß. Ich weiß nur, Picard mag Earl Grey heiß oder so.
Genau, und Earl Grey ist tatsächlich ein Schwarztee. Ich bin jetzt im Moment nicht ganz sicher. Ich glaube ein Darjeeling, aber bitte nicht steinigen, wenn es nicht stimmt. Und der wird mit Bergamott aromatisiert. Es gibt auch einen Lady Grey, der ist dann noch etwas milder, aber das sind also tatsächlich schon seit langem bestehende Teesorten, gerade in England. Von daher passt das ja schon.
Wie immer, wenn ihr hier im Trash Talk seid, ihr lernt Dinge fürs Leben.
Die vermutlich niemanden interessieren.
Außer so Klugscheißer wie mich. Ich merke mir das und werde jetzt alle meine ArbeitskollegInnen und so nerven mit meinem neu erworbenen Wissen. Naja, mein Tee soll eine Intensität haben von 4 von 5 auf der Messmaß-Skala, keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Geschmack ist tatsächlich ein bisschen dünn in einer ganz normalen Tasse. Geruch ist sehr stark, sehr süßlich, muss ich sagen. Ich meine, ich trinke privat ja auch schwarzen Tee, meistens auf Arbeit wegen Koffein, wenn ich irgendwie im Nachtdienst ewig rumsitze. Aber der riecht nicht so süß wie der hier. Also ich muss sagen, diese Aromatisierung mit Blaubeere, doch, man merkt es stark. Wie ist es bei dir?
Für mich ist der tatsächlich, also vom Aroma her finde ich den sehr gut. Ich weiß jetzt aber nicht, wie stark der ist oder so. Ich trinke halt sehr viel auch normalen Früchtetee, Kräutertee und sowas in der Richtung. Und mich reizt eben wirklich so dieses Aroma, weil das eben so ein bisschen süßlich ist. Es kommt so ein bisschen die Minze durch. Das finde ich eigentlich sehr lecker.
Ich muss echt irgendwo mal gucken, dass ich deinen Tee irgendwie mal rankriege. Das klingt deutlich interessanter, wobei ich echt sagen muss, den kann man trinken. Würde ich dafür jetzt irgendwie nochmal in den Supermarkt fahren und ich war in Mellrichstadt, ihr müsst nicht wissen, wo das ist, aber ich glaube, ich bin gefahren, weiß ich nicht, 30 Minuten, weil ich da einen Freund besucht habe und zufällig im Rewe meines Vertrauens den da gefunden habe. Ich würde nicht nochmal 30 Minuten fahren, nur um mir den Tee zu holen. Aber ja, kann man gut wegtrinken.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgesehen, also wenn du es probieren willst, gibt es die drei Pink Grapefruit, Earl of Blue, Mint Caramel tatsächlich noch beim Messmer Shop. Zusammen mit so wundervollen Sorten wie Fenchel, Anis, Kümmel und was haben wir hier noch? Kamille, Pfefferminze, okay, das ist harmlos. Klassik gibt's auch.
Ich habe ja so ein bisschen ein Fenchel-Kanis-Kümmel-Trauma. Das mussten wir immer kochen. Wie gesagt, ich bin ja Krankenpfleger, und als wir in der Ausbildung waren im Krankenhaus, war das für die ganzen DarmpatientInnen. Und oh, das stinkt schon, wenn du es nur kochst. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auch schmeckt.
Daher kenne ich ihn tatsächlich auch und da habe ich ihn mir so ein bisschen abgewöhnt. Also nicht als Pfleger, ich war die andere Seite.
Dann gehen wir mal einen Schritt weiter, aber bleiben eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema, denn wir leiten jetzt einfach mal sanft hinüber ins Ask Me Anything, denn wenn wir eh gerade beim Thema sind, dann nehmen wir doch eine passende Frage, die es wieder mal gab von unseren Fans, denn die möchten natürlich alle ihre parasoziale Beziehung zu uns stärken, gerade zu dir, weil du noch unser Rookie bist sozusagen, lieber Ralf.
Na, no.
Wie stehst du denn zu Fanprodukten bzw. Merchandise?
Wenn ich jetzt sage, es ist mir egal, dann klingt das ein bisschen komisch. Es kommt auch so ein bisschen drauf an. Also bleiben wir mal bei dem Tee. Hätte auf dem Tee jetzt drauf gestanden, keine Ahnung, Star Wars Tee, Minzkaramell, so trinken ihn die Wookies, Oder wäre es einfach so ein Mesmer-Tee gewesen, den ich im Regal gesehen hätte, hätte ich ihn genauso gekauft, weil ich einfach gewollt hätte oder gerne gewusst hätte, wie der schmeckt. Ansonsten Merchandise, ja gut, ich habe ein paar Bandshirts hier, das ist aber auch so ein bisschen ein Statement und genauso, ich habe gerade für meine Frau ist ganz großer Grogu-Fan, die hat also Bilder von Grogu und sie hat kleine Grogu-Figürchen und ähnliches. Das heißt, es muss mir generell irgendwo gefallen. Dann kaufe ich es vielleicht auch. Aber ich werde jetzt nicht auf einmal, ja, was weiß ich, losgehen und mir einen Kokosnuss-Schokoriegel kaufen, nur weil eben Star Wars draufsteht oder Bridgerton oder sonst irgendwas, weil ich den einfach nicht mag. Und von daher, ich achte mehr darauf, was dahinter steht und weniger, was draufsteht.
Bei mir schlagen da immer zwei Herzen in einer Brust. Einerseits ist es natürlich cool, wenn das eigene Lieblingsspiel oder Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch oder was auch immer so einen breiteren Weg in die öffentliche Wahrnehmung findet. Und es hat ja auch immer so etwas Abgrenzendes vom Mainstream und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu so einer kleinen Gruppe an Eingeweihten, wenn man sich als Fan von etwas zu erkennen gibt. Und ich will mich da jetzt auch nicht ausnehmen, als ich in meinen 20ern war und begeisterter Turnierpaintballer, da bestand geschätzt 90% aller meiner T-Shirts und Pullover aus Sacramento Excessive, also das war die Mannschaft, die ich geil fand. Und ich hatte auch ewig viele Star Wars Klamotten im Schrank und Star Wars Staubfänger in den Regalen, weil es einfach cool war. Aber jetzt klinge ich so ein bisschen wie so ein Boomer oder wie ganz klischeehaft wie so ein Hardcore-Musikfan, der erst jede und jeden mit einem Bandshirt nach irgendwelchen Lieblingssongs fragt. Aber mittlerweile nervt mich diese Vermarktungsoptimierung und dieses ganze Merchandise irgendwie nur noch, weil dadurch eben dieses Zugehörigkeitsgefühl ein bisschen verloren geht. Ganz stark habe ich das gemerkt bei Stranger Things. Da liefen ja gefühlt irgendwie alle mit diesen Hellfire-Club-Shirts rum. Und wenn du dann mal gefragt hast, ob jemand Dungeons & Dragons kennt, denn genau darum geht's ja im Hellfire Club, dann kam immer sowas wie, ja, war das nicht dieses komische Würfelspiel, was sie da immer spielen? Also, das wird dann halt getragen, weil es cool ist und weil es alle tragen. Aber wenn du dann irgendwie glaubst, du kannst dich jetzt mit Gleichgesinnten austauschen, dann ist es schon ein bisschen ernüchternd, weil sie es einfach tragen, weil sie es cool finden und nicht, weil sie eben auch zugehörig sind zu dieser Gruppe. Aber halt auch allgemein, ich muss wirklich nicht mehr zwangsweise irgendwas kaufen, nur weil da jetzt das Logo von irgendeinem Franchise drauf ist, was ich liebe, selbst wenn ich das Produkt überhaupt nicht mag. Also ganz praktisches Beispiel, weil es immer wieder auch in meinem persönlichen Umfeld eine Rolle spielt. Nur weil da jetzt Spielzeug von einer Serie XY drin ist, kaufe ich mir trotzdem nicht extra ein Happy Meal oder irgendwie so ein riesen Überraschungsei, zumal das eh immer nur irgendwelcher billiger Plastikschrott ist. Ich bin also, glaube ich, mittlerweile von meiner Begeisterung für Merchandise-Produkte geheilt, aber ich kann durchaus verstehen, wenn man sowas gerade in jüngeren Jahren cool findet, wenn man sich irgendwie noch selbst finden muss. Aber jetzt mal genug von uns beiden, wir haben genug gequatscht. Holen wir doch mal unsere beiden Gästinnen rein, denn die haben ja so rein theoretisch auch so eine Art Merchandise-Produkt im Angebot, wenn ich das mal ganz salopp und total falsch sagen darf. Daher meine Frage, hallo, wer seid ihr denn und wie steht ihr denn zu Fanprodukten?
Hallo, ich bin Erika.
Und ich bin Martin, hallo.
Soll ich einfach mal anfangen? Also ich glaube, privat stehe ich auf Ralfs Seite. Ich finde das an sich cool und kaufe mir ab und zu auch gerne sowas. Aber ich finde auch, es muss schon eine gewisse Qualität haben und es muss schon einen Sinn haben. Also ich kaufe mir keinen Tee, weil da irgendwie ein Logo drauf ist, sondern weil der gut schmeckt. Und wenn dann das Logo von meiner Lieblingsserie drauf ist, ist das ein nettes Gimmick. Aber ich würde den jetzt nicht nur deswegen kaufen. Aber ja, der Faktor Selbstexpression oder Selbstidentität spielt da auf jeden Fall schon mit rein. Und Ja, vor allem, wenn man so kleinere, unbekannte KünstlerInnen damit dann noch unterstützen kann, finde ich das eigentlich ganz nett.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen. Ich denke, das kann im Kleinen ein ganz cooles Ding sein, um Leute zu unterstützen, die coole Sachen machen, die man selbst toll findet. Wenn das Produkt dann cool ist, super. Ansonsten bin ich da ziemlich leidenschaftslos. Also ich glaube, die Hyper-Merchandising-Geschichten wie Stranger Things oder auch Star Wars, wo es ja alles von gibt inzwischen, das ist ein Auswuchs, mit dem ich jetzt nicht so viel selber anfangen kann. Ich bin aber auch definitiv aus dem Alter raus, wo ich mich abgrenzen müsste gegen irgendwelche anderen Leuten durch bestimmte Dinge, die ich kaufe. Andererseits habe ich ja auch DSA-T-Shirts im Schrank hängen. Also von daher, ja, wenn es cool ist, schön. Ansonsten muss nicht sein.
Das war nämlich meine Folgefrage. Ihr habt ja nun auch beruflich mit einer sehr starken Marke zu tun, wo es auch sehr viel Merchandising gibt. Ändert sich vielleicht euer Verhältnis auch zu diesem Thema Fanprodukte, Merchandising, wenn man selber so eine Art Merchandising-Fanprodukt ist?
Dafür sollten wir vielleicht erstmal sagen, was für ein Produkt, in Anführungszeichen, wir denn überhaupt sind, würde ich vorschlagen. Also wir sind ein lizenzierter DSA Escape Room mit Brettspielcafé in Oldenburg bei Bremen. Das heißt, unsere Escape-Räume spielen in der Welt von DSA, also in Aventurien. Und hast du da eine Meinung zu?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir sind quasi ein Merchandise-Produkt, wenn man das so will. Wenn man sich ganz weit rauslehnt. Eigentlich ist es bei uns vor allen Dingen so, dass wir unsere Leidenschaft und unser Hobby damit so ein bisschen zum Beruf gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so direkt ein Merchandising ist. Also wir machen jetzt nicht irgendwelche Logos auf Tassen drauf, sondern wir versuchen schon so ein ganz kleines bisschen von der Welt, die uns fasziniert, von Aventurien, bei uns zum Leben zu erwecken und Leute dazu einzuladen, sie dort auch mal kennenzulernen oder einzutauchen, wenn sie die schon kennen.
Was nicht heißt, dass wir nie Merchandise anbieten wollen. Das haben wir auf jeden Fall geplant, aber das soll dann schon auch Merchandise sein, das passt. Also dass wir zum Beispiel Würfel, also W20 anbieten mit unserem Logo oder sowas oder, keine Ahnung, Würfeltürme oder irgendwas, was das Nerdherz halt begehrt und nicht einfach nur, da ist eine Tasse mit unserem Logo. Ganz salopp gesagt.
Sehr cool. Wir werden gleich noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, wenn wir zum Hauptthema kommen. Aber die HörerInnen wissen schon, ihr wisst auch, erst kommt noch die Medienschau. Und zumindest Ralf und ich haben uns perfekt auf die Jahreszeit eingestellt. Denn wenn diese Folge rauskommt, haben in den allermeisten Bundesländern gerade ganz plötzlich die Sommerferien begonnen. Für die meisten HörerInnen bedeutet das ja lange Reisen. Und dann lädt man sich entweder vorher einen Film aufs Tablet oder, wie in meiner Medienschau, spielt ein Reiserollenspiel. Aber ich greife hier schon ein bisschen vor, denn bevor Ralf und ich euer aller Urlaubsreisen versüßen, lassen wir doch erstmal die beiden Gästinnen ran. Was habt ihr uns denn Schönes mitgebracht?
Wir gucken uns gerade quasi alle Staffeln von Taskmaster an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist mit dem Comedian Greg Davis und Alex Horn. Das ist so eine britische Panel-Show. Da werden pro Staffel immer 5 Comedians eingeladen und die müssen dann halt so abstruse Aufgaben vollführen. Sowas wie, oh Gott, hier hast du 5 Eier, die musst du aufeinander stapeln und du hast hier 20 Zentimeter Tesafilm und diese 5 Strohhalme, das darfst du benutzen, du hast 10 Minuten, go. Und genau, dann wird halt geguckt, ob und wie gut sie das hinbekommen und das ist meistens sehr lustig, weil die sich halt manchmal sehr dumm anstellen und dann zwischendurch noch schön nett Banter machen. Also es ist sehr unterhaltsam.
Ich habe das noch nie geschaut, aber das ist sowas, was immer mal wieder auf YouTube Shorts und sowas kommt, weil das immer so kurze, witzige Clips produziert. Also sagt mir zumindest was. Ralf, sagt dir das was?
Nö, ich bin da völlig blank. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass das eben auch mal irgendwann in meinem YouTube so aufgetaucht ist. Gerade Shorts sind ja da prädestiniert, dass du dich immer verzweifelt fragst, was gucke ich da eigentlich gerade? Und ich will nicht ausschließen, dass ich davon auch schon mal was gesehen habe.
Okay, Ralf?
Jawohl.
Wir haben ja beide jeweils eine Halbmedienschau mitgebracht, also 2 halbwegs zusammengehörende kurze Medienschauen anstatt einer einzigen langen. Wie wäre es denn, wenn wir uns immer abwechseln? Ich würde dir auch den Vortritt lassen.
Auch das noch. Ja, dann nehme ich erstmal das, was ich alleine sozusagen beitragen kann, bevor wir dann in das Gemeinsame einsteigen. Ich war im Kino. Für die Jüngeren unter uns, das sind diese abgedunkelten Räume mit den ganz, ganz großen Bildschirmen, wo hinter dir immer einer Popcorn frisst und vor dir einer aufs Handy starrt. Und da waren wir jetzt drin, also wir war in dem Fall meine Frau und ich, und wir haben Der Teufel trägt Prada 2 geguckt. Also mal was ganz anderes aus einem ganz anderen Umfeld. Wer den Film nicht kennt, beziehungsweise den ersten Film nicht kennt, es geht um ein Modemagazin, beziehungsweise eigentlich um die Leute bei diesem Modemagazin. In den Hauptrollen haben wir hier Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci sowie Emily Blunt, die also gemeinsam darum kämpfen, das Modemagazin Runway am Laufen zu halten. So zumindest im ersten Film. Im zweiten Film dann, der spielt tatsächlich 20 Jahre später, wurde also auch 20 Jahre später gedreht, aber man hat dieselben Leute wieder drin. Wobei es absolut faszinierend ist, dass diese Leute optisch wirklich kaum gealtert sind. Das ist wirklich beeindruckend. Und in diesem Fall geht es natürlich wieder darum, Runway zu retten, wenn auch diesmal auf eine ganz andere Art und Weise. Der erste Film, den habe ich damals auch im Kino gesehen, hat mich wirklich begeistert, weil er über dieses Thema Modezeitschrift eben weit hinausgeht, weil er so ein bisschen die Geschichten dieser Menschen auch erzählt, wie sie zu dem Magazin stehen, wie sie miteinander klarkommen und so weiter und das Ganze wirklich in eine sehr gelungene Komik packt. Der zweite Film setzt an der gleichen Stelle an, macht alles ein bisschen anders, aber erzählt eben eine, ja, zumindest ähnlich gelagerte Geschichte und macht auch sehr viel Spaß, wenn auch nicht ganz so gut wie der erste, muss ich sagen. Also ich war keineswegs enttäuscht und vor allem Meryl Streep als Chefredakteurin ist ein absoluter Genuss, wie eigentlich immer, wenn sie auf der Leinwand ist. Und insgesamt würde ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß bei ungefähr 2 Stunden Film. Mit einigen wirklich schönen Cameo-Auftritten noch dabei, mit viel Humor und an 1-2 Stellen tatsächlich auch wirklich überraschenden Wendungen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Und meine Frau auch nicht. Und das sagt schon was, denn sie weiß normalerweise nach 5 Minuten immer, wer der Killer in einem Krimi ist. Nämlich der mit den roten Stiefeln oder den schwarzen Handschuhen oder was auch immer, aber sie weiß es. Und da ist sie an 1-2 Stellen, war sie zwar schneller als ich, aber sie hatte auch ihren Spaß dabei und meinte auch, nee, war ein gelungener Film. Also wenn jemand Spaß daran hat, tatsächlich, ich sag mal, aus dem Nerd-Universum mal aufzutauchen und mal was anderes Lustiges zu gucken, kann ich den Film und auch das Original sehr empfehlen.
Du bist wirklich so ein Influencer für mich, wie ich es vorhin schon am Anfang gesagt habe. Denn eigentlich wollte ich reingehen, dann habe ich die Kritiken gesehen, die waren ziemlich schlecht. Aber jetzt, wo du sagst, dass es doch eigentlich gut ist, bin ich doch, ich überleg's mir mal, ob ich nicht vielleicht doch noch gucke.
Ich denke mir, gerade bei so einem Film ist eben immer das Problem, die Leute haben diesen alten Film gesehen und denken jetzt, okay, nach 20 Jahren machen sie jetzt bitte mal einen Film, der genauso gut ist, mich genauso überrascht. Und so weiter. Das ist so wie die Leute, die heute noch erwarten, dass der neue Star Wars Film genauso wird wie der erste Star Wars, den sie damals mit 11, 12 Jahren gesehen haben. Also in meinem Fall das Original. Und ich weiß halt, das wird nie wieder so sein. Und der muss anders werden. Aber dessen muss ich mir halt auch bewusst sein.
Du machst dir gerade eine Überleitung, ohne zu wissen, worüber ich reden werde. Denn ich war am Wochenende im Kino, das ist jetzt zur Veröffentlichung der Folge schon ungefähr 1,5 Monate her, nämlich das war damals zu Pfingsten. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Film zur Veröffentlichung dieser Episode entweder noch im Kino schaubar ist, wenn er entgegen aller Erwartungen wirklich gut läuft, oder dass er bereits auf Disney Plus verfügbar ist. Und zwar war ich in The Mandalorian and Grogu, dem ersten Star Wars Kinofilm seit vielen Jahren, basierend auf der Disney Plus Seriensammlung, die neben The Mandalorian auch noch aus The Book of Boba Fett und allen möglichen Animationsserien besteht. Und ich muss sagen, ja, wie formuliere ich das jetzt? Ich habe selten einen so ambitionslosen Film gesehen, der aber trotzdem unterhaltsam ist. Aber mal von vorn, vielleicht beginnend mit einer Frage an dich, lieber Ralf. Du bist ja nun schon etwas älter. Kennst du eigentlich noch diese auf Fernsehserien basierenden Kinofilme, für die man einfach mehrere Folgen einer Serie zusammengeschnitten hat, damit sie dann einen einzigen Film ergeben?
Klar. Also speziell damals Ende der 70er hat man ja alles, was dicht bei drei auf den Bäumen war und nach Star Wars roch, ins Kino gebracht. So zum Beispiel Battlestar Galactica oder Kampfstern Galactica, muss ich wohl sagen. Weil der wurde damals dann eben mit relativ hohem Werbeaufwand tatsächlich hier gestartet. Und für uns, die wir damals eben so 13, 14 waren, war das natürlich gigantisch, ja. Und ich muss sagen, mir macht es heute noch Spaß, diesen Film beziehungsweise die darauf basierende Serie zu gucken, wenn man ihr natürlich auch deutlich anmerkt, dass sie halt, ich sag mal, unter Budget- und Produzenteneinfluss gelitten hat. Aber ich kann es noch toppen, weil das Härteste in der Richtung war auch irgendwann in den 70ern ein Film über Spider-Man, der auch aus einigen Folgen einer Billigfernsehserie zusammengeschnitten wurde. Da gab es auch sogar noch einen zweiten oder sogar noch einen dritten. Also zwei weiß ich, die habe ich auch tatsächlich im Kino gesehen und da habe ich selbst damals als wirklich junger Hüpfer schon so gedacht, oh weia. Das könnte man doch aber bestimmt besser machen. Aber naja, wir hatten ja nicht viel, ne? Und wir waren froh über alles, was wir gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, heute macht man das eigentlich kaum noch, ne?
Also ich glaube, bei Animes passiert das noch ab und zu.
Das ist nicht meine Welt.
Ja, meine eigentlich auch nicht. Aber manchmal, wenn ich irgendwie was finde, bei Amazon Prime werden mir öfters mal Animes angezeigt und dann gucke ich hin und denke, ist es ein Film? Okay. Und dann, weil ich es spannend finde, ich glaube, es war bei Battleship Yamato letztens tatsächlich, da habe ich auch mal im Podcast drüber erzählt, da gab es diese Filme bei Amazon und dann aber auch die Serie, wo einfach alles in ich glaube, weiß nicht, 20 Folgen war, was sie dann in 90 Minuten gepresst haben. Also es gibt es tatsächlich noch, ja. Und genau das ist eben auch dieser Kinofilm. Das ist wirklich die vierte Staffel der erfolgreichen und weitestgehend auch ziemlich guten Streaming-Serie The Mandalorian, nur eben als Kinofilm produziert. Aber okay, jetzt habe ich schon weit vorgegriffen. Also die Grundlagen für alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich niemanden da draußen, weil alle kennen irgendwie Star Wars. In der Serie gibt es den titelgebenden Söldner Din Djarin, also den Mandalorianer, der in der allerersten Folge der Serie das unfassbar zuckersüße Alien-Baby Grogu findet, im Volksmund besser bekannt als Baby Yoda. Über drei Staffeln hinweg entwickelt sich dann so das alles zu einer Vater-Sohn-Beziehung, bis der Böse Din Djarin quasi halbwegs gut wird, weil er jetzt nur noch für die Neue Republik moddet und nicht mehr für Verbrecherbanden. Und genau das ist dann auch die Ausgangslage für den Film. Der Mandalorianer und der Grogu übernehmen weitere Söldneraufträge, aber eben für die Guten. Und das endet dann aber meist im absoluten Chaos, weil der titelgebende Super-Duper-Söldner für die Dramatik des Films mitunter ein bisschen verdummt wurde. Aber dazu gleich mehr. Aus diversen Gründen sollen sie dann jedenfalls den Sohn vom Alien-Bösewicht Jabba the Hutt finden, was kein Spoiler ist, lieber Ralf, keine Sorge, das sieht man nämlich schon im Trailer. Und dann konkurrieren aber verschiedene Interessen miteinander, sodass am Ende eine Vielzahl an Aliens, eine kleine Zahl an Droiden und eine enttäuschend geringe Zahl an Stormtroopern das Zeitliche segnen. Ach ja, und es fliegen auch ein paar Raumschiffe rum, weil es ja Star Wars. Das ist dann auch wirklich der gesamte Plot, eines immerhin 132 Minuten langen Kinofilms, der vor allem darunter leidet, dass er ein ganz und gar zusammengestückeltes Erzähltempo hat, weil es eben eine Serie ist, die auf Filmlänge heruntergeschnitten wurde. Du kannst wirklich ungelogen auf die Uhr gucken, ungefähr alle 20 Minuten ist ein Handlungsstrang bzw. eine Episode vorbei und eine neue Episode beginnt. Und so ist dieser Film dann eben auch ein Wechselbad der Gefühle. Es gibt 20 Minuten Abschnitte, die sind wirklich ganz und gar hervorragend. Beispielsweise gleich zu Beginn der Kampf gegen die Reste des Imperiums, sieht man auch im Trailer. Oder später die Grogu-Solo-Episode. Das ist wirklich Peak Star Wars, ich liebe alles daran. Aber es gibt eben auch so 20 Minuten Abschnitte, die wären in einer Serie nur Füllerfolgen, damit man eben auf die von Disney Plus geforderten 8 Folgen pro Staffel kommt. Und dann wird die Handlung eben auf Biegen und Brechen so gebogen, bis hin zu Sachen wie etwa beispielsweise, dass eben diese Zielperson gesucht wird, in einer wirklich sehr coolen, sehenswerten Cyberpunk-Stadt. Und Din Djarin tut sich schwer damit und fragt rum und alles drum und dran. Obwohl einfach der gesamte Planet zugepflastert ist mit riesigen Plakaten von eben dieser Zielperson, weil die da halt der größte Star-Gladiator überhaupt ist. Also die hätten einfach nur nach links oder rechts gucken müssen, hätten sie gewusst, der ist ja berühmt, der ist bestimmt in der Arena, wenn er Gladiator ist. Aber na gut.
Du meinst also, Din Djarin in dem Film ist ein Charakter von mir.
Ganz genau. Also da rollt man als Zuschauer dann doch mit den Augen. Aber trotzdem hat mich der Film halt ganz ordentlich unterhalten, weil Star Wars geht ja irgendwie immer. Aber ich glaube, du musst mindestens einer der beiden Zielgruppen angehören, damit du den Film wirklich genießen kannst. Und zwar entweder bist du sehr jung, also ungelogen, der 12-jährige Philipp hätte sich nicht mehr eingekriegt vor Begeisterung. Oder du musst halt wirklich tief drin sein im Serienkosmos, damit du jede Anspielung und jeden Querverweis genießen kannst. Wenn du mehr so ein Gelegenheitsfan bist, der vielleicht mal einen von den alten Filmen gesehen hat oder der auch einfach nur mal durchaus hübsch gemachte Science-Fiction sehen will, dann wirst du hier nicht glücklich mit, weil dafür hat der Film einfach viel zu wenig Fleisch auf den Knochen. Da gibt's halt Action über Action, fast ohne Ruhepausen, fast ohne Blut, aber die daraus entstehenden Fragen werden komplett ausgeblendet. Also, wir haben ja beispielsweise in der grandiosen Star Wars Serie Andor gesehen, dass auch die gute Republik ziemlich grau ist und hier arbeitet sie ja auch beispielsweise explizit mit allerlei Bösewichten zusammen. Wie gesagt, der Mandalorianer ist ein Kopfgeldjäger oder Söldner, der Leute umbringt. Und nach irdischen Maßstäben wäre ich mir auch nicht ganz so sicher, ob alles, was die machen, immer mit dem Völkerrecht vereinbar wäre. Aber das wird halt komplett alles ausgeblendet, weil der Film ausschließlich ein jugendfreies Actionspektakel mit einem super süßen, wirklich super süßen Mini-Alien sein will. Also ganz kurz, wie gesagt, der 12-jährige Philipp würde hier locker eine Schulnote 2++++ geben. Aber der 40-jährige Philipp tendiert mehr zu einer gesitteten 3-.
Dazu muss ich sagen, dass Andor für mich tatsächlich gar nicht so toll war, wie alle das immer machen. Sondern
raus aus dem Podcast, Junge!
Ist mir völlig egal, da stehe ich auch zu. Nein, weil der im Grunde genommen, ich sag mal, Rogue One hat damals schon diesen, ich sag mal, Ritt auf der Rasierklinge gewagt. Aber da hat's funktioniert. Aber bei Andor hatte ich an ganz vielen Stellen das Gefühl, okay, was ich hier gucke, ist eine nette Serie, sogar teilweise eine sehr gute, aber wenn auch sehr langsame, aber sie hat relativ wenig mit Star Wars zu tun. Also von daher, man möge es mir verzeihen, aber Star Wars ist für mich immer noch piu, piu. Und das ist das Wichtige. Von daher, ich hoffe einfach, dass mir Grogu gefällt, weil ich werde von meiner Frau sowieso reingeschleppt und von daher alles gut. Ich bin gespannt.
Was hast du denn als zweite Kinofilm-Medienshow mitgebracht?
Ja, der zweite geht jetzt schon in eine etwas nerdigere Richtung. Und zwar war ich wieder im Kino und ich habe Der Astronaut gesehen. Ein Film nach einem Roman von, ich habe den Namen vergessen, der auch den Marsianer geschrieben hat. Und das war eigentlich so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, weiß ich nicht, ob mir das unbedingt gefällt. Weil alles, was ich so, ich habe den Marsianer nie gesehen, ich habe auch das Buch nicht gelesen, weil alles, was ich so drüber erfahren habe, hat so ein bisschen, ging so in die Richtung, nee, ist nicht unbedingt deins. Und hier war jetzt einfach der Fall, so pass mal auf, du kriegst den Film für 5 €, du kannst jetzt die besten Sitze im Kino haben, willst du? Und ich so, ach ja. Und dann sind wir ins Kino gegangen und wir haben einen, ich glaube, annähernd 3 Stunden langen Film gehabt, bei dem es auch ohne große Spoiler darum geht, die Erde zu retten. Und nicht nur die Erde, sondern eigentlich das ganze Universum. Weil es gibt einen, ja, seltsamen Strahl, der von der Sonne sich zur Venus bewegt. Und in diesem Strahl leben seltsame Wesen, wie man sie noch nie erlebt hat. Und die drohen in den nächsten Jahren die Sonne zu verdunkeln. Ob das wirklich realistisch ist, möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Es wird im Film einfach so dargestellt. Ich habe es auch hingenommen. Ich habe schon schlimmere Postulierungen in Science-Fiction-Filmen gehabt. Und die Handlung des Films dreht sich eigentlich die ganze Zeit darum, wie ein einzelner Astronaut, eben der Astronaut, in einem weit entfernten Sonnensystem versucht, das Rätsel um die Astrophagen zu lösen. Ich möchte gar nicht auch wahnsinnig mehr dazu erzählen, weil am besten funktioniert der Film eigentlich, wenn man gar nichts weiß, weil dieser Astronaut hat am Anfang sein Gedächtnis verloren und wir als Zuschauende erleben mit ihm zusammen, wie er sich langsam an alles erinnert. Und das funktioniert unglaublich gut, weil hätten wir einige dieser Sachen schon im Vorfeld gewusst, hätten wir mit Sicherheit gesagt, boah, das ist nicht wahr, das kann nicht sein. Und wären dem also ganz anders entgegengetreten. Hier ist es jetzt aber so, wir erfahren so langsam, was mit ihm passiert ist, wie er dahin gekommen ist, was generell mit ihm passiert. Und das ist auch schon im Trailer drin, von daher erlaube ich mir diesen kleinen Spoiler. Er trifft auf ein Fremdwesen und es geht dann darum, eine Kommunikation aufzubauen und gemeinsam das Problem zu lösen. Wenn das jetzt nach schwerem Stoff klingt, dann ist das so weit wie nur irgend möglich von der Realität entfernt. Weil über weite Strecken ist dieser Film wahnsinnig lustig und auch manchmal ergreifend, ja, zugegeben. Aber es geht immer wieder auch darum, wie diese beiden, also der Mensch und das Alien, zusammenarbeiten, wie sie sich überhaupt erstmal verständigen und so weiter. Es ist nicht unbedingt originell. Also man hat viele der Versatzstücke dieser Handlung oder des Drehbuchs schon in anderen Filmen gesehen. Aber wie es alles zusammengesetzt ist und wie es dann auch filmisch umgesetzt wird, macht das Ganze also wirklich zu einem großen Vergnügen. Und es hat auch tatsächlich die eine oder andere Überraschung zu bieten, was ich ja heute auch immer wieder für relevant halte. Nicht einfach nur eine Geschichte von A bis Z runter zu erzählen und ich weiß von vornherein eigentlich schon, was Z ist, sondern hier geht's in eine ganz andere Richtung und hat ein wirklich, wie ich fand, außergewöhnliches Ende. Wie gesagt, ich möchte nicht spoilern, aber wer tatsächlich mal Lust hat, einen Science-Fiction-Film, der wohl auch tatsächlich recht hart Sci-Fi ist, also tatsächlich irgendwo recherchiert und korrekt, der kann sich eben den Astronauten ruhig mal angucken. Vorsicht allerdings, ich habe dann kurze Zeit später gesehen, es gibt auch schon 2, 3 Filme, die dann so ähnlich heißen, die aber zum Beispiel von Asylum oder anderen Billigschmieden ins Rennen geworfen werden. Von daher achtet drauf, Ryan Gosling spielt die Hauptrolle. Dann seid ihr im richtigen Film.
Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Das ist, glaube ich, bis jetzt zum Stand der Aufnahme der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Es gibt einen ganz kleinen Wermutstropfen und ich weiß, das ist wieder unfassbar nerdig, jetzt darüber irgendwie zu lästern. Aber Sandra Hüller, unser deutscher Exportlager nach Hollywood mittlerweile, was Schauspiel angeht, die synchronisiert sich in der deutschen Fassung selber und zwar so unfassbar schlecht, dass es mich so aufgeregt hat. Und ich glaube, wenn ihr die Gelegenheit habt und so wenigstens halbwegs gut Englisch könnt, bitte hört es im Original, weil auf Deutsch ist die Synchronisation von ihr ganz, ganz, ganz schlecht.
Also ich habe es auf Deutsch gesehen und ich empfand es nicht als so schlimm. Aber ich bin da vielleicht auch nicht unbedingt der Maßstab, weil ich kann Filme auf Englisch gucken, das ist nicht das Problem, aber es ist mir häufig echt zu anstrengend.
Jetzt haben wir alle Filme auf dem Tablet leer geschaut. Lasst uns mal etwas Interaktives machen, was man als Familie oder als Reisegruppe beispielsweise auch machen kann, wenn man im Stau steht oder gemeinsam im Zugabteil sitzt, nämlich Rollenspiel ohne Würfel und mit minimalen Regeln. Deshalb habe ich als zweite Halbmedienschau noch ein Medienschau-Update mitgebracht, denn in der Episode 43 hatte ich das Travel-Sized RPG von Skirmisher Games vorgestellt, von dem eine ganze Reihe an Produkten durch unseren treuen Hörer der ersten Stunde, nämlich Norbert Franz, auch hochoffiziell ins Deutsch übersetzt wurden. Und das Travel-Sized RPG, ihr erinnert euch, war ja so ein absolutes Minimalismus-Rollenspiel, bei dem man nur zwei Charakterwerte hatte und anstatt zu würfeln, stattdessen den Probenzielwert nach einem einfachen Regelsystem erraten musste. Klingt jetzt seltsam, funktioniert aber ganz hervorragend, aber hört dazu gern die Episode 43 ab Minute 26. Jedenfalls erscheint da immer mal wieder Material auch auf Deutsch, wie etwa nun auf den Tag genau vor einem Jahr ein langer Weg zur Spitze, ein komplettes Abenteuer nebst Regelwerk als 32 Seiten PDF für schmale 2,99 Dollar, also je nach Tagesform ungefähr 2,50 Euro. Die Grundgeschichte ist recht simpel, es gibt zwei Reiche, die sich um ihren Grenzverlauf streiten und der Kaiser schickt deswegen die SpielerInnen los, damit die einmal quer durchs Gebirge die Grenzpflöcke einschlagen. Klingt simpel, ist aber eben der Aufhänger für eine Aneinanderreihung von netten kleinen Kurzabenteuern, mit denen man eben einen Stau oder eine Zugfahrt sehr angenehm überbrücken kann. Also beispielsweise muss man sich vor einer Sturzflut in Sicherheit bringen, irgendwie mit Barbaren klarkommen, einen Schwindler vor einem Überfall retten, ganz viel diplomatisches Feingefühl beweisen und der Klassiker unter den Gebirgeabenteuern auch das Nest eines Riesenadlers untersuchen. Also wirklich nette kleine Abenteuerchen, die sich in eine Gesamtgeschichte einfügen, die man auch mal so in 20, 30 Minuten wegsnacken kann, um etwa mal so ein Grundschulkind zu bespaßen. Und genau so eine kleine, kurzzeitige Urlaubsbespaßung will dieses Abenteuer und dieses Rollenspiel eben auch sein. Und für das, was es sein will, ist es dann eben auch gut. Dafür muss man dann logischerweise eben aber auch andere Maßstäbe ansetzen. Denn auch wenn mir beispielsweise die einfach gezeichneten Illustrationen gefallen haben, da sieht man doch an allen Ecken und Enden, dass es das Werk eines winzigen Verlags ist. Also jetzt ohne Quatsch, ich habe schon im Antiquariat Rollenspiele in der Hand gehabt, die waren aus den 80ern oder 90ern. Und die sahen genauso aus. Aber wie gesagt, ungefähr 2,50 Euro, da setze ich jetzt keine DSA- oder D&D-Maßstäbe an. Der einzige echte Kritikpunkt, den ich habe, ist die Aufbereitung des Abenteuers. Du hast hier wirklich viel Fließtext, was an sich ja okay wäre, aber gerade weil es eben ein Reiserollenspiel ist, wäre es sinniger, wenn man die nötigsten Informationen stichpunktartig rasch erfassen könnte. Stellt euch vor, der Zug oder das Auto ruckelt, da hat man mit langen Texten in kleiner Schriftgröße dann doch ein paar Problemchen. Also jetzt, ich bin ja schon etwas älter, du auch, lieber Ralf, ich glaube, unsere Augen machen auch nicht mehr mit. Wir hätten da wirklich Probleme bei. Aber davon ab, es ist ein wirklich rundes Produkt und ich bin echt gespannt, was noch so alles vom Travel-Sized RPG erscheinen wird. Ich habe ja immer mal wieder Kontakt mit dem Übersetzer Norbert Franz, nochmal liebe Grüße an dieser Stelle, und der hat mir schon so ein paar Entwicklungen gespoilert, Da gibt es im englischen Original ja verschiedenste Settings, wie beispielsweise 50er Jahre Sci-Fi-Trash-Film oder Zeitreise-Punk oder ein Doctor Who Xulu-Crossover. Man kann ja mit diesem Kram wirklich ganz viel Quatsch machen, weil es alles so simpel ist. Und ich hoffe einfach mal inständig, dass irgendwann mehr davon auf Deutsch erscheinen wird, weil, wie gesagt, ein super nettes kleines Produkt. Tja, und ich glaube, wir schließen die Medienschau ab ein bisschen mit einem ganz großen Medium, nämlich mit dem Escape Room, bevor wir einsteigen, normal in die Materie des Hauptthemas, wie Rätsel funktionieren und so weiter. Stellt doch mal quasi medienschaumäßig euren Escape Room vor.
Ach, da hast du uns jetzt kalt erwischt, wie in einer Medienschau. Warum muss ich das machen? Genau, also wir, das hat Martin vorhin ja schon kurz anklingen lassen, wir versuchen halt DSA ja lebendig, also Aventurien lebendig werden zu lassen. Dementsprechend spielen unsere Escape-Räume in der Welt von Aventurien und wir haben halt alles versucht, um eben das auch wirklich, um das Feeling von Aventurien auch wirklich so rüberzubringen. Das geht damit los, dass es unser Empfang quasi eine mittelalterliche Taverne ist und die Arbeitskleidung auch passend ist, so mittelalterliches, ja, wie ein mittelalterlicher Wirt oder eine Wirtin oder eine Schankmagd. Und dann wird man halt begrüßt und man nimmt dann halt die Rolle von Helden und Heldinnen an mit eigenen persönlichen Gegenständen, die eine Funktion haben. Das spoilern wir jetzt natürlich noch nicht, aber jeder kriegt ein oder zwei Gegenstände mit, die dann auch im Raum benutzt werden, um die Rätsel zu lösen. Und wenn man DSA nicht kennt, dann sieht es halt natürlich aus wie einfach ein mittelalterliches Wohnzimmer zum Beispiel oder ein mittelalterlicher Tempel. Aber wenn man DSA kennt, dann wird man da das ein oder andere Easter Egg wiedererkennen. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, dass man möglichst viel ja da entdecken kann, wenn man genau hinguckt. Ja, wir haben momentan zwei Escape-Räume, also zwei Indoor-Escape-Räume. Das ist einmal Leichte Beute, das ist unser erster, der steht schon seit letztem Jahr Februar. Da geht es darum, dass man eine Fex-Bande, also eine Diebesbande ist und gerne der Fex-Kirche beitreten möchte. Fex, für die Leute, die DSA nicht kennen, ist der Gott der Diebe und Händler und für eine Diebesbande macht es einfach Sinn, der Kirche beizutreten. Aber natürlich will man das nicht einfach so, weil man will sich natürlich vorher einen Namen machen und ein bisschen Ruhm und Ehre erlangen. Und deswegen kriegt man den Auftrag, dass man bei einem reichen Händler einbricht und na, zum einen natürlich klauen soll, was man nur finden kann, zum anderen aber auch mehr über den Händler herausfinden soll, weil nämlich der ist ziemlich erfolgreich, aber irgendwie weiß niemand so richtig, was der denn genau macht und wo er so die Nächte verbringt. Also der ist zwischendurch mal weg und ja, irgendwie ist das eine ganz schön mysteriöse Figur und dem soll die Diebesbande da mal auf den Grund gehen. Und unser zweiter Raum, das ist unser ganz neuer Raum, der ist jetzt seit April fertig. Das ist die Splitter der Zeit. Der spielt in einem Satinaf-Tempel. Satinaf ist der Wächter über die Zeit und die Heldinnengruppe gehört zu den gesichtslosen Wächterinnen der Zeit. Das ist quasi seine, ja, die Gemeinschaft, die Satinaf folgen und dafür sorgen, dass eben die Zeit ihren geregelten Gang geht. Und die kriegen mit, dass in diesem Satinaf-Tempel irgendwie zum einen eine andere Wächterin verschwunden ist und zum anderen da irgendwie Zeit und Raum so ein bisschen verrückt spielen. Und dann müssen sie halt dahin reisen und gucken, was da denn passiert ist, was mit ihrer Wächterkollegin passiert ist und warum da Zeit und Raum so durcheinander geraten sind und müssen das natürlich dann versuchen, auch möglichst wieder in Ordnung zu bringen.
Damit habt ihr ja jetzt bewiesen, dass ihr richtig Ahnung von der Materie habt und quasi auch beruflich damit verbandelt seid mit der Materie unseres Hauptthemas, nämlich Rätsel im Rollenspiel, auch so Escape Games und so. Und vielleicht eine ganz simple Frage zum Einstieg. Was sind denn alles Rätsel und was sind keine Rätsel?
Das ist eine spannende Frage. Also wir haben uns sehr viel Mühe und Gedanken darüber gemacht, wie wir Rätsel gestalten können, die in die Welt reinpassen. Damit ein Rätsel eben nicht nur ein hier ist ein Logikrätsel, das gibt dir drei Zahlen und hier ist ein Zahlenschloss, bitte gib die in der richtigen Reihenfolge ein. Sondern da sind auch durchaus magische Interaktionen mit bestimmten Gegenständen drin. Bei uns macht die Technik dann am Ende natürlich die Magie im Hintergrund, aber für die Interaktion der Spielenden ist es dann schon, glaube ich, ganz, ganz nett und überraschend manchmal auch. Genau, also Rätsel, ich denke, alles, was so zum Nachdenken und Grübeln anregt, kann ein Rätsel sein. Das muss nicht immer nur ein ganz langweiliges Logikrätsel oder so sein.
Genau, wir versuchen, dass wir möglichst viele verschiedene Arten von Rätseln haben. Also natürlich haben wir auch Logikrätsel oder Rätsel, wo man mal was rechnen muss. Aber wir haben auch Rätsel, wo man ganz viel anfassen muss, Dinge hin und her rücken muss oder Dinge wo vorhalten muss. Oder Rätsel, wo zwei oder mehr Personen gleichzeitig was machen müssen oder wo sie miteinander kommunizieren müssen. Also ja, wir versuchen das so zu machen, dass halt jede Person was findet, was für sie, was ihr Spaß macht und womit sie gut, wo sie gut mit umgehen kann. Dass man halt nicht nur einen Raum hat, wo man ständig nur ein Texträtsel nach dem anderen hat.
Und da gehören eben auch die schon eingangs erwähnten persönlichen Gegenstände dazu, die nämlich alle eine Funktion haben im Raum und auch für bestimmte Rätsel gebraucht werden. Das heißt, jede Person hat ganz einzigartige Fähigkeiten, die sie oder er dann auch einbringen muss in den Raum.
Genau, zum Beispiel, ich spoiler jetzt ein ganz kleines bisschen. Wir haben nämlich den Namen von unserem Escape Room noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Haben wir? Nee, ne? Genau, also der Raum oder unser Unternehmen heißt Zum Flinken Frettchen. Zum einen, weil es die Taverne in DSA tatsächlich gibt, in Drakensang. Zum anderen, weil wir aber auch selber Frettchen haben, also echte Frettchen. Und wir wussten, es musste irgendwas mit Frettchen sein. Und ein persönlicher Gegenstand in Anführungszeichen ist dementsprechend auch ein Frettchen, also ein Frettchenstofftier. Die kommen in beiden Räumen zum Einsatz und haben aber verschiedene, ich sag mal, Fähigkeiten. Also die können dann frettchengerecht etwas im Raum machen.
Ich glaube, der Ralf wird das noch ein bisschen sogar intensiver so sehen als ich. Aber Rollenspiele leben ja besonders stark von ihrer Atmosphäre, die erzeugt wird. Wie stellt man denn sicher, wie stellt auch ihr sicher, zum Beispiel in eurem Escape Room, dass Rätsel nicht wie so ein Fremdkörper wirken, sondern sich quasi organisch einfügen in das Spielerlebnis?
Da haben wir tatsächlich sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, dass es eben möglichst alles stimmig und atmosphärisch ist, dass es eben, so wie Martin eben gesagt hat, nicht so ist, dass du da ein modernes Kombinationsschloss hast oder, keine Ahnung, da einfach nur, ich weiß nicht, ein Laptop steht, wo du was eingeben musst. Also es soll sich halt schon alles so anfühlen und so aussehen wie eben ein Raum aus dem Mittelalter. Zum Beispiel haben wir das so gelöst, dass wir zum einen natürlich auch einfach Schlösser gekauft haben oder hergestellt haben, die eben so aussehen, dass sie möglichst zum Beispiel aus Tarnished Metal sind, so älteres, ne, alt aussehendes Metall. Oder die Rätsel sind einfach passend nach Aventurien transportiert. Also wir haben ein Rätsel mit einem berühmten aventurischen Spiel und alles ist eben so formuliert, als wäre es zum Beispiel ein Brief, den jemand an eine andere Person geschrieben hat oder ein Tagebucheintrag. Also es ist ja nicht so, dass dort einfach steht, du suchst drei Zahlen, die erste Zahl hat was damit zu tun, die zweite was damit, also löse das, sondern es ist schon alles so, dass es in dieser Welt Sinn macht. Und auch zum Beispiel bei den Hinweisen, die dann über die Spielleitung kommen, ist es so, dass die thematisch passend kommen, dass das Einflüsterungen der Götter zum Beispiel sind, dass eben, dass sie sehen, oh, okay, Fex hat gesehen, vielleicht habt ihr die eine Ecke da nicht so richtig bedacht, da geht doch nochmal gucken. Ja, da haben wir viel Mühe investiert, dass die Leute sich wirklich nach Aventurien rein transportiert fühlen. Und bisher haben wir das nach unseren KundInnenaussagen her auch gut hinbekommen.
Wir versuchen immer grundsätzlich mit dem Raum nicht nur eine Reihe von Rätseln, die es zu lösen gilt, zu gestalten, sondern es soll eben auch eine Geschichte erzählt und erlebt werden. Und deswegen sind Rätselgegenstände, die man dort findet, auch immer passend zu dieser Geschichte. Also wenn man jetzt bei einem Händler einbricht, dann wird man dort in diesem Raum auch Dinge finden, die ein Händler wohl braucht. Also der braucht für eine Routenplanung zum Beispiel eine Karte an der Wand, mit der man Dinge tun kann. Oder Bücher, in denen er Notizen über seine Geschäfte festhält und solche Dinge.
Und die Spielenden kriegen nicht nur die persönlichen Gegenstände, sondern wenn sie möchten, das ist natürlich freiwillig, können sie sich auch passend anziehen. Also wir haben dann auch Gewandungen, die sie anziehen können. zum Beispiel Umhänge oder so mittelalterliche Taschen, wo sie ihre Gegenstände reintun können oder Google oder Kutten. Genau, das heißt, die meisten Leute haben da auch tatsächlich Lust drauf, das zu machen und dann können sie sich halt noch ein bisschen mehr in ihre Rolle und in die Welt hineinversetzen, weil sie dann eben auch so aussehen, als würden sie dazugehören.
Ich hätte da mal eine Frage, weil das würde mich dann wirklich interessieren. Habt ihr da schon mal Erfahrungen mit Leuten gemacht, die jetzt von Aventurien überhaupt keine Ahnung haben? Sagen wir ich. Weil mein erster Gedanke wäre jetzt, wenn ich in ein DSA Escape Room reingehen würde, wäre so ein bisschen meine stille Befürchtung, wenn ich keine Ahnung von Aventurien oder DSA habe, stehe ich möglicherweise vor irgendwelchen Rätseln, ja, so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg, wie man so schön sagt. Also ist das so? Habt ihr da mal Rückmeldungen bekommen oder habt ihr da auch speziell drauf geachtet?
Ja, man braucht absolut kein Vorwissen bei uns über Aventurien oder das Schwarze Auge, um den Raum spielen zu können. Und der allergrößte Anteil der Leute, die bei uns spielen, haben mit DSA auch nichts am Hut. Also so schön groß die Community in Deutschland sein mag, so viele verschlägt es jetzt nicht, deswegen nach Oldenburg in einen Escape Room speziell zu DSA. Also ist ganz essentiell wichtig, dass man das ohne Vorwissen auch spielen kann.
Habt ihr dann eher normales, in Anführungszeichen normales Publikum oder schon ein Nerd-Publikum?
Also wir fragen die Leute tatsächlich vorher immer, also wenn es losgeht, woher sie uns kennen und ob sie Erfahrung haben mit Rollenspielen und auch mit Escape-Räumen. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, so ungefähr 40% haben zumindest schon einmal Rollenspiel gespielt. Ein paar davon auch öfter oder regelmäßig, aber 60% haben damit gar nichts am Hut oder haben das zumindest noch nie gespielt. Also der Großteil kommt einfach zu uns, weil sie ein Escape Room spielen wollen oder Fantasy mögen oder sich die Geschichte des Raumes interessant anhört. Also genau, wir hatten da aber auch tatsächlich schon Leute, die in kompletter Lab-Gewandung ankamen und auch total in DSA drin waren. Also das geht von bis. Also wir haben da alles Mögliche.
Dann vielleicht mal so eine spielmechanische Frage. Die stelle ich auch dem Ralf, weil der halt auch selber Abenteuer schreibt und auch, glaube ich, die meiste Erfahrung von uns allen hat. Was ist denn in Anführungszeichen das bessere Rätseldesign? Ist es mehr so ein, in Anführungszeichen, simples, lineares Design? Also zum Beispiel, ich öffne das Türschloss, dann bin ich durch die Tür durch. Oder ist es besser, wenn du so ein ganz offenes hast, wo du mehrere Rätsel gleichzeitig lösen musst, um weiterzukommen? Und falls eure Antwort die zweite Antwort sein sollte, wie stellt ihr denn sicher, dass man bei diesen ganzen Teilschritten nicht durcheinander kommt und irgendwie den roten Faden verliert?
Das ist beides eigentlich. Also man hat eine Mischung. Wir fangen eigentlich immer mit der Geschichte an, also die Geschichte des Raumes, und machen uns erstmal noch überhaupt gar keine Gedanken zu den Rätseln selber. Und erst wenn die Geschichte steht, entwickeln wir Rätsel, die zu der Geschichte passen. Und da ist es so, dass wir uns meistens das dann so Mindmap-mäßig aufschreiben, wie denn der Fluss des Spiels ist. Also sie kommen rein, was sehen sie zuerst, womit können sie zuerst interagieren. Und da ist es dann so, dass wir eine Mischung machen aus Rätseln, die parallel gemacht werden können. Vor allem am Anfang, wo die Leute meistens sich aufteilen, ne? Und der eine geht in die Ecke, der andere geht in die Ecke. Da ist es ganz gut, wenn man so 2-3 Rätsel hat, die sie gleichzeitig machen können. Und dann führt man sie zwischendurch wieder so zusammen, dass sie ein größeres Rätsel zusammen machen und dann geht es wieder auseinander. Und ja, ist eigentlich immer gemischt.
Genau, also wir haben im Wesentlichen in beiden Räumen zu jedem Zeitpunkt 2 bis 3 Rätselstränge, die parallel bearbeitet werden können. Und es gibt aber eben immer wieder diese Synchronisationspunkte, wo dann die Teillösungen aus den einzelnen Strängen gemeinsam zusammengeführt werden müssen, um dann die nächsten Stränge freizuschalten, sozusagen.
Genau, und den Überblick behält man oder behält die Spielleitung. Zum einen haben wir natürlich eine spezielle Software, die das überwacht, die dann eben auch einige Rätsel automatisch dann auslöst und merkt, ah, okay, sie haben Rätsel A gelöst, jetzt geht das Schloss auf. Und zum anderen ist es halt auch einfach im Design des Raumes so, dass sie manche Sachen noch nicht erreichen oder noch nicht machen können. Also ne, wenn die Tür zu dem zweiten Raum noch nicht aufgeht, können sie die Rätsel hinter der Tür auch noch nicht machen. Also so kann man das Ganze steuern.
Fand ich schon sehr interessant jetzt, weil im Grunde genommen geht man ja im Abenteuerdesign sehr ähnlich vor. Man überlegt sich halt, welche, ja, ich stoße mich, gebe ich zu, so ein bisschen an den Begriff Rätsel im Bereich des Abenteuerdesigns. Also für so einen Raum, wunderbar, ja, genau wie bei Exit-Spielen oder ähnlichen Sachen. Aber so im Rollenspielbereich habe ich immer so das Gefühl, das geht so in die Ecke rein, man marschiert durch den Dungeon, vor einem steht der Ork und hält dir dann ein Rätsel aus Omas Rätselheft unter die Nase und sagt, ja, das kannst du jetzt lösen, dann kannst du an mir vorbei. Und ich denke mir immer so, alles klar, ich möchte den Raum jetzt schon verlassen und zwar den, wo ich spielen soll. Ich finde, es muss sich halt tatsächlich sehr stark, wenn ich ans Rollenspiel denke, wirklich in die Welt und in den Hintergrund einordnen, einsortieren lassen. Wenn das da reinpasst, dann ist es wunderbar. Die Frage, die mir so ein bisschen eben noch durch den Kopf ging, ist halt, wo ziehe ich die Grenze zwischen einem Rätsel und einem Mysterium? Das heißt also zum Beispiel, wenn ich daran denke, ich soll einen Kriminalfall lösen, also einen Mord aufdecken, das ist ja auch so ein bisschen, geht das in die Richtung, aber das würde ich zum Beispiel nie als Rätsel bezeichnen, sondern das hat für mich dann eine ganz andere Qualität. Also Qualität jetzt im Sinne von, ist eine ganz andere, eine eigene Art von ja, Spielbestandteil. Und während ich hier ja dann in so einem Escape Room, da geht's ja wirklich dann auch darum, das erwarte ich ja dann auch, dass ich ein cooles Rätsel geliefert kriege, an dem ich zu knaspern habe. Und je besser das umgesetzt ist, je besser das auch in die Welt passt, desto toller finde ich das. Aber wie gesagt, im Rollenspiel tatsächlich tue ich mich so ein bisschen schwer damit, gebe ich zu.
Das Setting ist ja auch, oder der physische Raum ist ja auch komplett anders, ob du jetzt im Escape Room bist oder im Rollenspiel, also zusammen mit deinen FreundInnen an einem Tisch sitzt, da kannst du ja nicht den ganzen Raum so gestalten, wie du möchtest. Du kannst nicht x100 € für irgendeinen Rätselgegenstand ausgeben.
Mhm.
Von daher ist man ja beim Rollenspiel auch da ja ein bisschen eingeschränkt. Und wenn man da ein Rätsel im Sinne von einem Puzzle oder irgendwas, was man halt wirklich lösen muss, haben will, dann ja muss man da entweder selber handwerklich tätig werden oder viel Geld ausgeben, und das ist ja, das kann und möchte man ja auch gar nicht immer machen, aber im Escape Room, der lebt ja davon, dass der mit Rätseln vollgespickt ist und dass eben alles, ja, so aussieht, als wäre man in dieser Welt. Von daher, Rätsel heißt im Sinne von einem Escape Room natürlich, du hast was du lösen musst und was du dann eben machen musst. Und natürlich, ein Mysterium haben wir auch in unseren Räumen. Vor allem im ersten Raum. Also es gibt etwas, was man herausfinden kann und eigentlich auch soll, aber es ist kein Rätsel an sich. Es ist nicht so, dass man dann eine Kombination oder so rausbekommt, sondern das Mysterium hat mehr mit der Geschichte zu tun und ist mehr so die Kirsche obendrauf. Aber es ist kein haptisches Rätsel oder so an sich. Von daher, Mysterium, ja, würde ich sagen, ist eher mehr so was man an der Geschichte entdecken kann. Und ein Rätsel ist etwas, was man wirklich, ja, lösen muss.
Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung. Ja, da könnte ich mich sehr gut sozusagen drin wiederfinden.
Ah, einen Punkt wollte ich noch sagen. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass dich unser Prozess sehr ans Rollenspiel erinnert. Tatsächlich ist es auch so gewollt, weil wir kommen ja aus dem Rollenspiel und wir haben ja auch schon recht viel Erfahrung mit Spielleitung und damit, wie sich Gruppen und SpielerInnen verhalten. Und wie so ein Abenteuer aufgebaut sein sollte. Und ich glaube, das hat uns ganz viel geholfen, diesen Prozess ja auch einfacher für uns zu machen. Also wir mussten uns nicht alles komplett neu, das ganze Wissen neu, was ist das Wort?
Erarbeiten.
Erarbeiten, danke. Sondern konnten eben schon darauf aufbauen. Und das war super nützlich.
Was mich da sehr interessieren würde, auch gerade, weil Ralf kommt ja vor allen Dingen in meiner Wahrnehmung aus der Krimi-Rollenspiel-Ecke. Ihr kommt aus der DSA-Escape-Room-Ecke. Und als ich das allererste Mal in meinem Leben DSA gespielt habe, habe ich einen Begriff gelernt, den ich vorher nicht kannte tatsächlich. Nämlich den des roten Herings, also falsche Fährten und so. Wie geht ihr denn, sowohl beim Krimi, der Ralf, als auch ihr beim Escape Room, mit falschen Fährten um? Baut ihr die ein? Denkt ihr, das fördert den Spaß? Oder glaubt ihr eher so, nee, lieber nicht, weil das führt nur zu Frust?
Wir bauen keine roten Heringe ein, weil wir finden, das führt zu Frust. Das ist, also dann investiert man Zeit und Denkkapazität in ein vermeintliches Rätsel und findet dann raus, ahaha, verarscht. Ist doch nicht so wichtig, das ist nicht schön. Was wir natürlich haben, sind die, wie gesagt, die Easter Eggs. Das heißt, man findet bei uns Sachen, die eben, die man wiedererkennt, wenn man DSA kennt. Aber eigentlich ist da immer klar, dass es eben nur, ja, schmückendes Beiwerk und einfach cool zum Angucken ist. Also es ist, ja, es ist nicht so, dass wir irgendwie was haben, womit wir die Leute auf die falsche Fährte führen.
Also wir haben bei uns natürlich ganz klar durch das Setting gegeben eine zeitliche Limitation auf in der Regel eine Stunde Zeit. Und man möchte ja, dass die Spielenden eine gute Zeit haben in dieser Stunde. Deswegen haben wir uns wirklich ganz, ganz bewusst dazu entschieden, das nicht zu verwenden und keine falschen Fährten zu legen.
Finde ich in dem Fall auch absolut angemessen. Genau auch aus diesem Zeitgrund heraus. Weil wenn die Leute jetzt schon eine halbe Stunde lang versuchen, das Schloss zu knacken, was da an einer Truhe hängt, um dann nach einer halben Stunde festzustellen, in der Truhe ist gar nichts drin, die ist uninteressant. Ja, dann haben die natürlich irgendwann keine Lust mehr, noch weiterzuspielen. Bei einem Rollenspielabenteuer, also wenn ich jetzt ein Krimi designe oder so oder irgendwas in der Richtung, ich sag mal, ich behalte mir das offen, solche Sachen einzubauen, aber ich kennzeichne sie auch, also wenn es Sachen für die Veröffentlichung sind, kennzeichne ich sie ganz klar als optional. Das ist dann, wenn die Spielenden tatsächlich einfach durch den Plot, durch den Fall durchflügen und keinerlei Schwierigkeiten damit haben, mein wohlgesetztes Abenteuer zu lösen, dass ich mir dann denke, okay, du hast das eigentlich hier für zwei Abende oder so, hast du das mal dir überlegt und jetzt bist du nach anderthalb Stunden quasi schon am Ende. Eigentlich war das jetzt für die gar keine wirkliche Herausforderung. Gib ihnen doch nochmal irgendwas, woran sie vielleicht sich ein bisschen abarbeiten können. Wobei ich nie irgendwas einbauen würde, was zu gar nichts führt. Also da bin ich dann auch irgendwo der Meinung, das führt dann tatsächlich zu Frustration. Aber dass man so Nebenschauplätze mal einbaut, wo man dann trotzdem noch kleine Dinge aufnehmen kann, die jetzt nicht für das große Ganze wirklich relevant sind, die aber trotzdem, ich sag mal, noch ein wenig weitere Spuren, weitere Hinweise, weitere Hintergründe eröffnen, die nicht unbedingt nötig sind. Da finde ich sowas durchaus in Ordnung. Aber wer also schon mal einen Krimi gesehen hat und dann kurz vor Ende auf einmal erfährt, ja, und was ist mit dem Butler, der die ganze Zeit immer draußen durch den Garten gelaufen ist? Ja, der brauchte frische Luft. Ach, echt? Toll. Super. Also sowas würde ich nicht einbauen. Und wie gesagt, in so einem Escape Room, da erwarte ich das ja auch nicht. Da erwarte ich eigentlich das genaue Gegenteil, dass ich Erfolgserlebnisse aufsammle und mich wirklich der Lösung dann auch nähere. Also ich finde nichts schlimmer. Ich war mal in einem Escape Room. Die haben nicht in dem Sinne Red Herrings eingebaut, sondern die hatten, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die hatten aber irgendwie hier eine Liste und da noch eine Landkarte und da hing ein Bild an der Wand, auf dem irgendwas komisch war. Und das machte alles nachher nichts aus. Also da waren dann zwar auch Zahlen oder Buchstaben drauf zu sehen, aber die sollte ich nicht lösen. Ich hätte die auf dem Schild in der Vitrine daneben lösen sollen. Und das musste man mir dann aber auch erst sagen. Und darum, nee, also da würde ich es wirklich weglassen, sondern dann mich wirklich auf das konzentrieren, was für die Story beziehungsweise für das Lösen des Rätsels relevant ist.
Nun habt ihr ja schon erwähnt, dass ihr auch Rollenspielleitungserfahrung habt. Was ist denn so der Unterschied, ein Rollenspiel zu leiten, gegenüber einem Escape Room zu leiten, in Anführungszeichen?
Das ist eine gute Frage. Also an sich, generell ist der Unterschied erstmal gar nicht so groß. Man muss sich natürlich auf die Gruppe einstimmen können und die ja einschätzen können, sind die gerade frustriert, haben die Spaß, sind die gefordert, aber noch nicht, also an der Grenze zur Frustration, aber so, dass es noch okay ist und so, dass sie sich freuen, wenn sie das Rätsel lösen, oder haben sie gerade gar keinen Bock mehr und man muss ihnen helfen. Ich glaube, das ist im Rollenspiel auch nicht viel anders.
Ja, ich glaube auch, dass das Lesen der Spielenden, wie die gerade drauf sind, ist ein Punkt, der sich sehr gut übertragen lässt. Das hat bei der Betreuung des Escape Rooms, bei der Spielleitung dort, die besondere Herausforderung, dass man nicht mit den Leuten am Tisch sitzt, sondern sie durch eine Kamera und Mikrofon beobachtet, was manches interessanter macht, manches aber auch schwieriger macht. Man ist natürlich viel weniger für das Worldbuilding und das gemeinsame Erzählen zuständig. Das übernimmt ja der physische Raum für einen, der stellt die Welt, mit der die Spielenden interagieren, da, dann muss man nichts erklären und nichts erzählen. Also ich glaube vor allen Dingen dieses Gespür dafür, eine Gruppe von Leuten für eine bestimmte Zeit bei guter Laune zu halten und aber auch so ein bisschen zu kitzeln und herauszufordern und, wie du gerade schon meintest, so an die Frustrationsgrenze zu bringen, aber dann nicht den Schritt drüber zu machen, das, glaube ich, ist ein Skill, den man in beiden Settings sehr gut brauchen kann.
Was das Rollenspiel nicht hat, was beim Escape Room ein großer Punkt ist, ist, dass man aufpassen muss, macht die Gruppe gerade was kaputt und macht die gerade irgendwas, was doof ist. Also wir haben da schon einige Horrorgeschichten gehört, zumindest mitbekommen, so ein paar kleine, aber das geht von Leuten, die in Steckdosen fassen oder an Steckdosen lecken, habe ich auch letztens gehört, oder von, okay, ihr braucht keine Kraft und dann, oh, ich habe hier was rausgerissen, aber ich habe keine Kraft benutzt. Das ist beim Rollenspiel natürlich nicht so schlimm. Also da geht nicht so viel kaputt.
Wie geht ihr denn in der Spielleitung? Für Ralf geht es vor allem jetzt wieder um die Krimi-Rollenspiele für euch, um Escape Room, aber auch generell um DSA-Spielleiten. Denn um mit dem Streuen von Hinweisen, wenn jetzt die Gruppe komplett feststeckt, sie kriegt den Mörder nicht beim Ralf, bei euch findet sie, keine Ahnung, nicht den Ausgang oder so. Wie streut man denn so Hinweise ein oder baut Hinweise ein, dass es nicht zu super mega offensichtlich ist oder einem Rollenspiel zu einem simplen Würfelwurf führt, sondern dass es halt sich organisch einfügt?
Das ist tatsächlich ein Skill, den man lernen muss. Oder manche haben den auch einfach. Das habe ich ja vorhin schon einmal kurz erklärt. Wir versuchen, die Hinweistexte so zu schreiben, dass sie sich möglichst in die Welt einfügen. Dass eben, wie gesagt, die Götter ihnen was zuflüstern und zum Beispiel sagt, Hesinde flüstert dir zu, du hast doch vorhin schon einmal dieses Symbol woanders gesehen. Oder Fex stupst dich an und das Glitzern der Münze fällt dir noch einmal besonders ins Auge. Genau, also so versuchen wir das zu machen, dass es halt möglichst ja atmosphärisch passend ist und nicht direkt mit der Nase draufgestoßen. Manchmal reicht das natürlich nicht, da muss man ein bisschen weniger subtil werden. Aber ja, wir versuchen das schon zumindest im ersten und im zweiten Schritt so zu formulieren, dass es sich eben einfügt in die Story.
Ja, und wenn das nicht reicht, dann haben auch wir die Möglichkeit, sozusagen den Würfel für die Gruppe zu werfen. Viele unserer Rätsel kann nämlich die Spielleitung von Hand öffnen. Und das muss man ja auch gar nicht offenlegen, den Spielenden, sondern die haben dann einfach ein glückliches Händchen gehabt und die Schublade, die einst verschlossen war, ging dann trotzdem plötzlich auf. Eine 20 gewürfelt auf Fingerfertigkeit.
Oder eine 1 bei DSA.
Oder eine 1 bei DSA.
Ralf, wie ist bei dir? Bringst du ein Überraschungszeugen oder lässt du doch einfach würfeln?
Ich versuche, dem Würfeln so ein bisschen auszuweichen, weil der Gedanke ist für mich dann immer so, ja, ich lasse euch mal würfeln. Ha, ihr habt gut gewürfelt. Jetzt sage ich euch noch was. Das hat immer so für mich diesen Touch von, ihr wart einfach zu doof, jetzt muss ich euch irgendwie auf die Sprünge helfen. Ich finde es besser, also zum einen die Hinweise, was natürlich für ein Escape Room gar nicht möglich sein dürfte, an mehreren Stellen zu platzieren. Das heißt, die Spur, die also dahin führt, dass der Butler eine uneheliche Tochter hat, die für diesen Fall jetzt relevant ist, die muss an mehreren Stellen aufzufinden sein. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwo eine Unterlage, wo es drin steht, oder es gibt einen Zeugen, der das zu irgendeinem Zeitpunkt mal mitbekommen hat, dass diese Tochter da war. Oder. Das heißt, ich gehe normalerweise davon aus, die wirklich relevanten Sachen an drei Stellen mindestens zu hinterlegen, auf die eine oder andere Art. Das Zweite, was sehr wichtig ist, versteck nie die wichtigen Informationen hinter einem Würfelwurf. Auch wenn du sagst, so, ihr macht jetzt alle mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen oder wie auch immer das in eurem Rollenspiel heißt, in dem Moment, wo keiner diesen Wurf schafft, stehen sie alle in dem Raum, wo der Beweis drin liegt und haben ihn nicht gefunden. Und dann so, ja, dann werden wir den Täter wohl nicht finden. Das kommt nicht gut. Also man kann immer Teile, ähnlich wie beim Red Herring, man kann Teile der Informationen immer hinter Würfelwürfen verstecken. Aber das sind immer Zusatzinformationen. Wenn ich also zum Beispiel sagen will, ja, es gab diese Tochter, das muss rauskommen, wenn man an die richtige Stelle geht. Wenn jetzt noch relevant sein könnte, wo die Tochter wohnt, beziehungsweise, dass sie noch einen Verlobten hat, was aber nicht wirklich entscheidend für den Fall ist, dann kann ich diese Zusatzinformation hinter einem Würfelwurf oder hinter rollenspielerischen Herausforderungen oder so verstecken. Aber ansonsten, es sollte immer so sein, dass die wichtigsten Informationen einfach den Spielern oder den Charakteren, sollte ich ja besser sagen, zugänglich gemacht werden.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Mantra, dass man ja keine Würfe verlangt, wenn man nicht die Option haben will, dass der Wurf nicht gelingt. Ja, dann passiert das halt einfach, dann verlangt man keinen Würfelwurf.
Genau.
Ja.
Es ist aber auch einfach, es ist aber für mich nicht nur eine Sache der Spielleitung, sondern es ist auch eine Sache des Autors bzw. der Autorin. Weil ich kenne so viele Abenteuer, die ich lese und dann steht an der entscheidenden Stelle, ja, lasst alle mal auf Psychologie würfeln, ob sie erkennen, dass der Mann sie angelogen hat. Nee, das ist nicht gut. Dann muss man das anders lösen. Da gibt es so viele verschiedene Tricks, wie man das machen kann. Wenn ich zum Beispiel wissen will, hat der mich jetzt angelogen oder hat er mich nicht angelogen, dann muss es irgendwo eine Unterlage geben, die beweist, ja, der hat mich angelogen oder nein, der hat mir im Endeffekt die Wahrheit gesagt, auch wenn ich sie am Anfang nicht glauben wollte.
Da stelle ich doch gleich die Folgefrage. Es gibt ja so eine ganz mannigfaltige Anzahl an Spielertypen. Also allein Ralf und ich sind ja komplett auf einer ganz anderen, weiß ich nicht, ich bin der super schnell arbeitende Logiker, er ist der Kommunikator, der alle kaputt labert. Wenn ich jetzt meine Freundin dazu
holen würde. Du hast keine Charaktere, du hast Pöppel.
Genau. Wenn ich jetzt noch meine Freundin dazu holen würde, die wäre so die Sucherin, die würde euch den ganzen Laden auseinandernehmen und alles zu suchen. Wie schafft ihr das denn so, Aufgaben zu gestalten, Rätsel zu gestalten, dass alle verschiedene Spielertypen gleichzeitig so halbwegs gut eingebunden sind?
Indem wir möglichst viele verschiedene Rätselarten haben, die halt möglichst hoffentlich verschiedene Leute ansprechen. Also Rätsel, wo man viel lesen muss, Rätsel, wo man logisch nachdenken muss, wo man was sammeln muss oder irgendwas ja haptisch hin und her bewegen muss oder irgendwie tatsächliches Puzzle, also was aneinander puzzeln muss. Ja, dass wir möglichst vielfältige Stationen, also Rätselstationen quasi anbieten.
Also ich habe das mal in einem sehr schönen Escape Room, der so ein bisschen wie Harry Potter mit abgefeilter Seriennummer war, habe ich das mal erlebt. Da ging es tatsächlich an jeder Stelle um irgendwas anderes. Das eine Mal musstest du ein bestimmtes Buch suchen, dann musstest du irgendwelche Tränke sortieren und das nächste Mal musstest du eine geheime Tür öffnen und das war alles unterschiedlich gelöst. Und an ein paar Stellen stand ich wie Karlchen doof davor und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann ein Freund von mir da so, ah ja, alles klar, ja, warte, ich mach das. Und dann hatten wir hatten alle unseren Spaß, weil wir alle irgendwo mal strahlen konnten. Wir konnten alle mal zeigen, was wir können.
Ja, dafür sind auch unsere persönlichen Gegenstände eigentlich ganz gut, weil die auch ja verschiedene Typen ansprechen. Also die Person, die Tiere mag, wird sich dann wahrscheinlich das Frettchen schnappen. Oder die Person, die gerne irgendwas Glänzendes in der Hand hält, nimmt sich dann die goldene Kette oder sowas. Also das...
Mein Schat!
Genau. Ja.
Entschuldigung.
Nun habt ihr ja gesagt, dass euer Escape Room 60 Minuten dauert. Und wenn Ralf jetzt beispielsweise so ein Krimi-Abenteuer schreibt, hat er ja auch in Gedanken schon so, das soll jetzt ein Spieleabend reichen, das soll jetzt, weiß ich nicht, 5 Spieleabende reichen. Wie kalkuliert ihr denn die Lösungszeit für so einzelne Rätsel oder Fragen, damit der Spielfluss erhalten bleibt?
Also kalkulieren kann man das eigentlich gar nicht. Wir schätzen das einfach immer und dann wird einfach ganz viel Beta getestet. Also wir hatten ganz viel Beta-Tests gemacht und dann gucken wir, ob es passt oder ob da noch ein Rätsel dazu muss oder ein Rätsel weg muss oder ob wir was vereinfachen müssen. Ich meine, mit der Zeit und mit mehr Erfahrung kann man das natürlich besser einschätzen. Und ein Rätsel sollte jetzt auch nicht länger als, ich sag mal, 5 Minuten dauern. Also man sollte jetzt nicht 20 Minuten an einem einzelnen Rätsel hocken. Aber ja, im Prinzip ist das Erfahrung und einfach ausprobieren.
Also es gibt so Erfahrungswerte aus der Industrie, die sagen, in so einem 60-Minuten-Escape Room sind ungefähr 2 bis 3 Rätsel pro spielender Person sinnvoll. Dementsprechend, wenn so ein Raum für 6 Personen ausgelegt ist, sind wir da bei, 12 Rätseln ganz grob. Ne? Deswegen auch so gut 5 Minuten pro Rätsel, wenn man das nicht parallelisiert. Wenn es parallele Stränge gibt, kann man ein bisschen mehr machen. Und ja, das ist ganz, ganz spannend zu sehen, wie individuell die verschiedenen Gruppen, die wir haben, da durch den Raum durchgehen. Also es gibt Gruppen, die wir haben ein Rätsel, das ist unser schwerstes Rätsel natürlich. Die lösen das innerhalb von 5 Minuten und hängen dann an einer anderen Stelle, wo es bei anderen Gruppen ganz, ganz umgekehrt ist. Also es ist wirklich so ein bisschen erfahrungswert und dann ausprobieren und schauen, was gut funktioniert am Ende. Und klar, auch wir haben Gruppen, die schaffen das nicht in den 60 Minuten, auch nicht mit vielen, vielen Hinweisen. Und wir haben andere Gruppen, die sind nach 40 Minuten schon komplett durch und hätten eigentlich auch noch Lust gehabt, weiterzumachen. Also das kann man dann eben auch nicht verhindern. Da ist die Spannweite der Spielenden einfach doch wahnsinnig groß.
Ja, aber das gilt ja für ein Rollenspiel, auch wenn da natürlich die Zeitspanne eine ganz andere ist, weil in einer Stunde, ich kann kein Rollenspiel für eine Stunde planen, weil das funktioniert nicht. Da kann mir also der erste Dauereinkäufer, der also vor der Runde unbedingt noch das Kaufen seiner neuen Pfeile ausspielen möchte, der kann mir die Runde schon komplett schmeißen. Und also meine Zeitplanung zumindest. Und ich erinnere mich noch, ich habe mal einen Band mit Kriminalfällen gemacht, den Philipp mal ausprobiert hat.
Oh, die Geschichte wieder.
Und er hat mir nachher voller Stolz erzählt, dass sie in 3 Stunden die ersten 2 Fälle gelöst haben. Und den ersten Fall habe ich in der Proberunde nicht unter einer Spieldauer von 4-5 Stunden hingekriegt. Und das war schon schnell. Also das hängt auch da, glaube ich, sehr stark davon ab, wie die Leute da rangehen, wie sehr sie, ich sag mal jetzt, mit einzelnen Rätseln oder mit einzelnen Teilen des Falles, wie auch immer, klarkommen. Das kann man, glaube ich, sehr schwer vorausberechnen. Der Vorteil ist eben einfach bei einem Rollenspiel, wenn ich halt einen Abend länger brauche, dann brauche ich halt einen Abend länger. Alles gut. Das geht bei euch nicht.
Das stimmt. Bei uns muss alles innerhalb von einer Stunde getan sein. Genau. Und umgekehrt natürlich, wenn sie nach 20 Minuten schon fertig wären mit dem Raum, wäre das natürlich auch frustrierend, weil sie haben für eine Stunde bezahlt. Also sollen sie auch Content für eine Stunde oder annähernd eine Stunde bekommen. Aber eigentlich klappt das ganz gut. Ja, aber es ist natürlich immer so, dass die Gruppen gerne irgendwas ganz anders machen, als man es sich gedacht hat, vor allem am Anfang, wenn der Raum neu ist. Und dass sie irgendwelche Lösungsschritte finden, auf die man nie gekommen wäre. Ja, da sitzt man und denkt, Wie habt ihr denn diese drei oder vier mentalen Schritte gemacht? So um drei Ecken.
Aber das haben wir beim Rollenspiel auch ganz oft gehabt, sowohl als Spielende, als auch wenn wir selber meistern. So eine Gruppe biegt halt doch gerne mal in der Stadt in die falsche Gasse ab, die man jetzt nicht direkt vorbereitet hat. Und dann, ja, muss man zusehen, wie man sie wieder zurückführt. Das ist auch da so.
Von daher braucht man gar keine roten Heringe. Die bauen die sich selber.
Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir müssen auch so ein bisschen aufs Zeitmanagement achten sozusagen. Wir haben schon wieder viel zu lange überzogen, aber es war ja auch so spannend. Und deswegen ist meine Frage, habt ihr denn ein Lieblingsrätsel?
Ein Lieblingsrätsel aus unserem Escape-Räumen oder generell von irgendwoher?
Sowohl als auch.
Du stellst aber auch schwierige Fragen.
Ich weiß, ihr müsst jetzt alle überlegen, was euer Lieblingsrätsel ist. Deswegen fange ich an. Ich habe es im Rollenspiel gesehen in der Pathfinder 2 Einstiegsbox. Ich kannte es aber schon vorher. Und zwar, du hast 9 verschiedene Bälle oder 9 verschiedene Münzen oder was auch immer. Und eine von diesen 9, obwohl die alle gleich aussehen, hat ein anderes Gewicht. Und du hast 2 Versuche mit einer Waage rauszufinden, welche von diesen 9 Münzen, Kugeln, was auch immer, ein anderes Gewicht hat. Und ich liebe dieses Rätsel. Das ist eigentlich total simpel, wenn man drüber nachdenkt. Aber was ich schon an Gruppen hatte, die dran gescheitert sind, an diesem Rätsel, ich lieb's total. Wie sieht's bei euch aus?
Das Rätsel kenne ich auch. Und ich glaube, wenn ich die Lösung nicht gelesen hätte, wäre ich da nie drauf gekommen. Aber das ist auch, ja, das Rätsel ist echt gut, weil das ist eigentlich total simpel, wenn man's weiß. Aber ja, drauf gekommen wäre ich von alleine, glaube ich, nicht. Die Frage ist echt schwierig. Also, ein Rätsel von einem anderen Escape Room, den ich letztens gespielt habe, ohne viel zu spoilern, aber da ging es darum, dass man, da war so eine Steinsäule mit verschiedenen Segmenten, die man drehen konnte, und auf jedem Segment waren irgendwie 5 Symbole oder so drauf, und in einem anderen Raum gab es einen Kamin, und da war so ein kleines Fach, das man erst gar nicht gesehen hat, und wenn man das Fach aber rausgezogen hat, war da ein Stück Papier, und solange das warm war, konnte man da einige Symbole von dieser Steinsäule sehen. Und dann musste man die Steinsäule so, also die Segmente so drehen, dass die 6 Symbole oder so, die auf diesem Stück Papier zu sehen waren, in der richtigen Reihenfolge von oben nach unten zu lesen war. Aber die Symbole hat man auf diesem Papier halt nur gesehen, solange das warm war. Das heißt, man hat es ständig wieder in den Kamin geschoben, rausgeholt, ist schnell zu der Steinsäule gerannt, hat die Steinsäule gedreht, wieder zurückgerannt. Und das war cool, weil dann da war auch das Zeitlimit fast zu Ende, also man musste sich echt beeilen und man hat sich echt unter Stress gefühlt. Also das war Spaß, das war kein stressiger Stress, sondern ne, man wollte es möglichst schnell schaffen, aber das war echt, das war cool, auch mit der Stimmung. Dann hat es auch gedonnert und das Licht hat geflackert, also es war schön eindrucksvoll.
Ja, ich glaube, so ein richtiges Lieblingsrätsel habe ich nicht. Also was ich immer cool fand, ist auch dieser Klassiker der Flussüberquerung mit Wölfen und Schafen, den kennt ihr ganz bestimmt auch, dass man die eben so transportieren muss, dass die Wölfe die Schafe am Ende nicht auffressen, weil sie in der Überzahl waren. Und trotzdem sollen beide Gruppen irgendwie den Fluss überqueren. Klassisch, ganz klassisches Rätsel.
Ja. Jetzt muss ich doch mal fragen, habt ihr diese Rätsel jetzt für euch benutzt oder habt ihr die irgendwo im Rollenspiel tatsächlich erlebt?
Wie gesagt, bei mir in der Pathfinder 2 Box.
Und bei mir war das ein Escape Room, den ich letztens gespielt habe, in Bottrop.
Mhm.
Genau.
Ja, weil ich muss sagen, das ist so Rätsel. Würde ich die in einem Escape Room haben, ja, finde ich super. Würde ich denen in einem Rollenspiel begegnen, würde mich das eher abschrecken. Also dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher die Flucht ergreifen, weil ich da immer das Gefühl habe, das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Abenteuer zu tun oder so, sondern es geht tatsächlich halt in die Richtung, dass ich jetzt hier einfach wirklich nur ein Rätsel lösen soll. Übrigens, lass mich doch nicht doof sterben mit dem Pathfinder-Rätsel, weil ich kenn's nicht und ich komme eh nicht drauf.
Ich werde dir nachher die Lösung schreiben, damit die HörerInnen, falls sie die Pathfinder-Box spielen.
Ach so.
Aber es ist wirklich super simpel. Du wirst nachher hören und was sagen. Oh, Kopfexplosion, das ist ja super simpel.
Ja, ich habe das selber erlebt. Ich war vor kurzem beim 1%-Quiz als Kandidat auf Sat.1. Wer das nicht kennt, ist nett zu gucken, weil man muss auch da, ja, man muss kein Wissen haben, sondern man muss nur verstehen, wie man das auflöst. Und da bin ich auch an so einer Aufgabe gescheitert nachher, wo es dann darum ging, auch irgendwie, es waren 15 Kugeln in drei verschiedenen Farben und verschiedenen Mengen. Und wenn ich so und so viele Kugeln entferne, welche Farbe entferne ich auf jeden Fall? Das waren irgendwie, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber das war irgendwie, einmal waren es 6, einmal waren es 5 und einmal waren es 4. Und ich musste, glaube ich, dann 10 Stück entfernen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Welche entferne ich auf jeden Fall? Also ich kriege die Zahlen nicht mehr genau zusammen. Aber da bin ich also auch ordentlich gegen die Wand gerannt. Wenn ich tatsächlich ein Lieblingsrätsel benennen sollte, und jetzt kommt wieder der Geschichtenonkel raus, ich habe vor kurzem nochmal als Theaterstück, in diesem Fall Sakrileg, geguckt, der Da Vinci Code. Und da ist ja auch ein langes Rätsel, das die beiden Hauptcharaktere da lösen müssen, um eben an die Informationen zum Heiligen Gral zu kommen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, weil ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern. Einige Sachen wusste ich halt noch, aber da geht es eben wirklich wie so bei einer Schnitzeljagd durch verschiedene Elemente, wo man dann eben was wissen muss. Das wird aber auch erklärt, damit man da auch eigentlich mitmachen kann, gedanklich, und wie man dann nachher auf die Lösung kommt. Es gibt auch da wieder mal ein, zwei Rätsel, die sind so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber da sind auch einige sehr schöne dabei. Also ich glaube, wenn ich ein Lieblingsrätsel tatsächlich benennen dürfte oder müsste, dann wäre es wahrscheinlich dieses oder auch andere in dieser Art, weil die finde ich toll.
Ich bin jetzt so ein bisschen frustriert. Du warst im Fernsehen mit dem 1%-Quiz. Elea war im Playboy abgedruckt, nur ich bin nicht berühmt, obwohl ich den Podcast hier seit über 8 Jahren mache. Es ist total frustrierend. Wir müssen jetzt wirklich aufhören.
Ich bin auch nicht berühmt, ich bin ausgeschieden, bevor ich wirklich nach unten gehen konnte, und ich durfte auch nichts erzählen, dort waren andere.
Da musst du in der nächsten Folge, wo du dabei bist, unbedingt noch mal ein bisschen mehr erzählen, weil ich bin jetzt total neugierig. Aber lasst uns erstmal die Folge beenden. Ich danke ganz herzlich den beiden GästInnen, dass sie Zeit für uns hatten, und wünsche euch allen natürlich wie immer eine schöne Zeit, eine schöne Ferienzeit, denn es sind ja jetzt Ferien, wenn diese Folge rauskommt. Und wie immer alle Links zu dem ganzen Escape Room und zu allen Medien, die wir vorgestellt haben und so weiter, natürlich in den Shownotes. Und natürlich auch nicht vergessen, wenn ihr irgendwo mal bei Apple oder bei Spotify vorbeikommt, 5 Sterne immer gerne gesehen. Und jetzt dürft ihr noch Tschüss sagen.
Ja, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ist ja lustig, mal so spontan solche Fragen zu beantworten, die man sonst nicht gestellt bekommt.
Ja. Ja, war eine sehr schöne Runde. Sehr schön, euch mal kennengelernt zu haben, und euch noch einen ganz wunderbaren Abend.
Ich fand es auch sehr interessant, mal so hinter die Kulissen eines Escape Rooms zu gucken, weil ich den, wie gesagt, nur aus der Anwendersicht heraus kenne. Und da jetzt einfach mal so ein bisschen was zuzuhören, fand ich super spannend. Und ja, ich fand's auch total cool.